Ja, ich habe immer etwas Sorge, wenn der Kapelle zurückbleibt. Ich habe es schon angedeutet, der heutige Predigttext hat es in sich. Was Jesus in seiner Feldrede sagt, hat das Potenzial, das Zusammenleben und damit die Art, wie wir miteinander umgehen, grundlegend zu verändern. Ich lese aus Lukas 6, die Verse 36 bis 42 und ihr könnt gern hiervon mitlesen. Der Techniker ist einfach aufmerksam und liest mit, genau. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister, wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klarer sehen, und dann kannst du den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Das sitzt. Ich sehe mich so ein bisschen am Rand dieser versammelten Menschenmenge stehen bei dieser Feldrede Jesu. Aus den Augenwinkeln sehe ich die religiösen Rechthaber und Aufpasser der damaligen Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, und innerlich juble ich Jesus zu. Wow, toll, gib's ihnen, endlich sagt's ihnen mal jemand, dass sie so nicht mit Menschen umgehen können. Was die sich immer rausnehmen. Und während ich so innerlich Jesus zujuble, weil er so klar ist, sehe ich Jesus, wie er mir sanft und freundlich zulächelt. Als wolle er mir sagen, du, Andreas, bist auch gemeint. Autsch. Was Jesus hier sagt, ist echt herausfordernd. Und um dem Text einigermaßen gerecht zu werden, in seiner Fülle kann ich gar nicht alles wiedergeben, gehe ich mit euch in drei Punkten durch diesen Text. Der erste, Barmherzigkeit über allem. Bitte, genau, die erste Folie. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das steht hier als Überschrift. Und von hier aus muss alles andere danach gelesen werden und ausgelegt werden. Jesus spricht von seinem Vater im Himmel als Vorbild. Deshalb lasst uns mal kurz schauen, wie sich diese Barmherzigkeit Gottes im Leben von Menschen zeigt und wie er immer wieder barmherzig gehandelt hat. Da sind Adam und Eva, gleich ganz am Anfang. Gott entzieht ihnen nicht das Vertrauen im Paradies. Gott entlässt sie nicht ins Nichts, obwohl sie sich vor ihm verstecken, sondern er versorgte sie mit Kleidung. Gott lässt mit sich handeln, als Abraham ihn davon versucht abzubringen, Sodom und Gomorra zu vernichten, wegen der Gerechten dort. Er lässt sich auf die Zweifel Gideons ein und schenkt ihm immer wieder neue Bestätigungen, lohnt sich das in Richter 6 mal zu lesen. Gott bleibt seinem störrischen Volk Israel treu, auch wenn sie ihn längst links liegen lassen oder nur noch oberflächlich beachten. Er ruft und ringt mit den Propheten um sein Volk. Barmherzig und geduldig und von großer Güte ist er, so heißt es immer wieder. Und schließlich sendet er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Wir sind noch gar nicht so lange weg von Weihnachten, wo wir genau das gefeiert haben. Und Jesus? Jesus erzählt Gleichnisse von Barmherzigkeit, wie ein völlig Überschuldeter seine Schulden erlassen bekommt. Jesus erzählt von dem verhassten Ausländer, der sich um einen Mann kümmert, der unter die Räuber geraten war und der großzügig dafür sorgt, dass der Überfallene weiter versorgt wird, bis er gesund ist, bis er auf eigenen Beinen wieder nach Hause kann. Jesus erzählt von zwei unterschiedlichen Söhnen, von einem, der auszog, sein Glück in der Fremde zu finden. Und er erzählt, wie dieser Sohn scheiterte und wie er auf unverständlich liebevolle Weise von seinem Vater wieder umarmt und in die Familie aufgenommen wurde. Und Jesus erzählt nicht nur davon. Er lebt diese Barmherzigkeit vor, indem er zu den Kranken geht, zu den Aussätzigen, zu den Ausgestoßenen, zu den Ausländern und zu den Sündern. Er reichte die Hand, er heilte, er berührte, er fragte nach, er hörte hin, er legte die Hände auf und nahm sich Zeit. Er erklärte und am Ende gab er nicht nur sein letztes Hemd, sondern auch sein Leben für uns, für seine Freunde, für seine Feinde, für alle Menschen, für dich und für mich, um uns zu erlösen und um uns zu zeigen, wie weit Gottes Liebe und Barmherzigkeit reicht. Er hat unsere Last getragen, so heißt es in der Bibel. Ein erster Ausdruck von Barmherzigkeit ist, nicht zu richten und nicht zu verurteilen, lesen wir dann weiter. Hier will ich an einen Gedanken von Paulus an dem Galaterbrief erinnern. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was wir am anderen richten und verurteilen, das ist ihm oft selbst eine Last. Wie wäre es stattdessen im Sinne Jesu, barmherzig unter die Arme zu greifen mit der Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Diese Barmherzigkeit Jesu, die soll uns vor Augen stehen im Umgang miteinander und mit anderen Menschen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8, da steht, die Liebe deckt viele Sünden zu. Nicht auf, sondern zu. Barmherzigkeit, Liebe ist in der Lage, die Fehler und Verfehlungen anderer Menschen zu verzeihen und nicht ständig mit einem großen Zeigefinger darauf hinzuweisen oder sie sogar zu verurteilen. Die Liebe sieht über Fehler hinweg und hilft, dass Sünden nicht zu einem unüberwindbaren Hindernis in zwischenmenschlichen Beziehungen werden. Vielleicht denkst du jetzt, schon ein bisschen viel Liebe, ein bisschen viel Gnade und Barmherzigkeit, das wird dann so ein Wischiwaschi-Glaube. Was ist eigentlich mit den Geboten? Nächste Folie bitte. Müssen wir nicht Sünde klarer benennen, damit Menschen umkehren können? Müssen wir ihnen nicht sagen, was in ihrem Leben falsch läuft, damit sie Vergebung erfahren können? Die einfache und kurze Antwort ist, nein, müssen wir nicht. Und ich will es begründen mit dem, wie Jesus handelte. Eine Frage an euch. Hat Jesus an irgendeiner Stelle einem Menschen seine Sünde vorgehalten, damit er um Vergebung bitten konnte? Ich habe nichts gefunden, mir ist nichts bewusst. Ich habe keine Situation vor Augen, die das beschreibt. Jesus hat Menschen zugesprochen, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat Vergebung zugesprochen, ohne einen Menschen in irgendeiner Form bloßzustellen. Er hat einfach vergeben, egal was davor war. Und in anderen Situationen hat die bloße Anwesenheit von Jesus ausgereicht, um Menschen zu einer neuen Ausrichtung ihres Lebens zu bewegen. In Jesu Gegenwart erkannten sie, was in ihrem Leben falsch läuft. Da musste er nicht mit dem Finger in die Wunde hineinpulen. Das bewegte zum Beispiel den Zöllner und Zachäus sogar, unrechtmäßigen Wohlstand an Ausgebeutete zurückzuzahlen. Jesus brauchte nur in sein Leben hineinzutreten und es begann dieser Veränderungsprozess. Können wir darauf vertrauen, dass Barmherzigkeit und Vergebung Menschen verändert? Können wir darauf vertrauen, dass Barmherzigkeit und Vergebung Menschen verändern? Vertrauen wir den Heiligen Geist, dass er Menschen in ein neues Leben hineinführt? In Römer 2, Vers 4 spricht Paulus davon, dass Gottes Güte zur Umkehr bringen will. Deshalb bleibt meine Antwort, wir müssen nicht klarer die Sünde benennen. Wir müssen klarer von Gottes Güte reden und seine Liebe leben. Ich glaube, das bewirkt mehr als jede Ermahnung mit weit erhobenem Zeigefinger, der leider oft damit auch verbunden ist, dass unsere Nase weit in den Himmel guckt. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Es gibt nur einen Fall, wo der Aufruf zur Barmherzigkeit nicht gilt. Und zwar dann, wenn ein Täter von seinem Opfer mit diesem Vers Barmherzigkeit einfordert oder sich sogar einem gerechten Urteil entziehen will. Leider wurde dieser Vers immer wieder missbraucht, herausgeholt, wenn geistlicher oder sexueller Missbrauch aufgedeckt wurde. Seid barmherzig, schwamm drüber. Opfer wurden aufgefordert zu vergeben und in diesem Sinne barmherzig zu sein. Nein, das ist hier nicht gemeint. Solche Schuld, solches Vergehen oder sogar Verbrechen muss benannt und opfergeschützt werden. Es darf ihnen nicht auf diese Weise noch weiteres Leid angetan werden, durch den Missbrauch auch von Bibelworten, um Missbrauch zu verbergen. Wo Menschen missbraucht werden, muss gerichtet und auch verurteilt werden. An allen anderen Stellen steht es uns nicht zu richten. Warum? In dem Moment, wo ich über einen Menschen richte, fälle ich ein Urteil und das hat Konsequenzen für meinen Mitmenschen. Wie schnell stecke ich Menschen in eine Schublade hinein durch mein Urteil? Und dann bleiben sie dort in dieser Schublade und ich lasse sie oft gar nicht mehr daraus. Richter zu sein, gibt mir Macht über andere Menschen. Mit meinem Urteil habe ich sie innerlich ein Stück in der Hand. Ich kann ihnen das Leben einengen, schwer machen. Oder ich kann ihnen helfen, in ihrem Leben gute Früchte hervorzubringen. Um die guten Früchte geht es übrigens im Abschnitt danach. Da redet Jesu über die Früchte, die meine Handlungen hervorbringen. Und das bezieht sich ja dann nicht nur auf mein Leben, sondern auch auf meine Mitmenschen. Kommt durch mein Leben auch gute Früchte in ihrem Leben hervor? Entsteht bei ihnen durch mich etwas Gutes? Man könnte auch einfach fragen, kommt ihr Leben dadurch zum Blühen? Oder ersticke ich das Leben eines anderen durch meine Vorverurteilung oder Verurteilung? Seid barmherzig. Seid großzügig, wie euer Vater im Himmel. Fördert das Leben von Menschen auf eine Weise, die sie Gnade und Liebe Gottes erleben lässt. Gute Früchte, schmackhafte Früchte. Mir fallen ein paar Erzählungen über Jesus ein, in denen er nicht verurteilte, sondern durch seine Güte Gutes in anderen hervorbrachte. Von Zachäus habe ich schon erzählt. Da war eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Jesus sagte, ich verurteile dich nicht. Geh und lebe in Zukunft. Wir lesen oft sündlos und ich deute es in enger Verbindung mit Gott. Oder wie Jesus Petrus begegnete, nachdem dieser ihn dreimal verleugnet hatte. Er rieb ihm das nicht unter die Nase und sagt, Petrus, was hast du da wieder angestellt? Ich hab's dir doch gesagt. Du hättest doch irgendwie noch anders abbiegen können. Nein, du bist reingefallen. Und er fragte ihn, liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Und Petrus brach innerlich zusammen. Klar, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, jetzt müssen wir erstmal einen langen Kurs machen und dich irgendwie auf Vordermann bringen. Nein, er sagt, ich vertraue dir meine Gemeinde an. Wie würde sich wohl das Zusammenleben verändern, wenn wir nicht darauf aus sind, Schlechtes zu verhindern durch unsere Urteile, sondern Gutes hervorzubringen durch unsere von Jesus inspirierte Barmherzigkeit. Die nächste Folie bitte. Splitter, Balken und blinde Flecken. Wie kommt es eigentlich, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Was für ein mächtiges Bild. Es ist nicht schwer, sich einen kleinen Splitter vorzustellen und dann im Gegensatz dazu den mächtigen Balken zu sehen. Dabei reicht manchmal schon ein kleines Brett vorm Kopf, oder? Um die Sicht einzuschränken. Es ist schon eine echte, schwierige Sache mit dem, was wir wahrnehmen. Nicht immer entspricht es der Realität. Es gibt eine schöne Erzählung von einem Glaser, also einem Fensterbauer. Er setzt in einem Haus die Scheiben in die Fensterrahmen ein. Bei der Kontrolle stellt er Fehler in den Scheiben fest. Das kann so nicht bleiben, denkt er sich und wechselt die Scheiben aus. Nach dem 40. Fenster wird es ihm zu bunt. Das kann doch echt nicht wahr sein, denkt er, setzt seine Brille ab und stellt fest, ich sollte neue Gläser in meine Brille machen lassen, bevor ich die Scheiben austauschen lasse. Ich muss mir bewusst sein, dass ich mit meinem Urteil, mit meiner Sicht oft nicht objektiv bin. Ich sehe die Dinge nicht, wie sie sind. Vieles sehe ich, wie ich bin. Wie ich etwas bewerte, wie ich ins Leben hineinschaue, wird durch mein Leben geprägt und gefärbt. Und zu meinem Leben gehört die Kultur, die Geschichte der Gemeinschaft, die Erzählungen der Gemeinschaft, in der ich groß geworden bin. Und das hat auch manchmal Einfluss darauf, wie wir die Bibel lesen und deuten. All das prägt, wie ich Dinge sehe. Das ist meine Brille, mit der ich meine Welt sehe und mit der ich die Menschen um mich herum beurteile. Das sollte ich im Hinterkopf haben, bevor ich Menschen meine Einschätzungen präsentiere. Eine weitere Beobachtung ist, von mir zumindest, mich stört am anderen am meisten das, was ich an mir selbst nicht mag. Mein Gegenüber ist mein Spiegel. Von daher ist es eine wichtige Frage, wie gehe ich eigentlich mit dem um, was ich an mir nicht mag? Versuche ich das irgendwie zu integrieren und als Teil von mir anzunehmen, über den ich im besten Fall lachen kann? Oder versuche ich, was ich nicht mag, irgendwie abzuspalten, zu verstecken, dass es keiner sieht? Die berühmte Sonntagsmaske. Und wenn ich es versuche zu verstecken, werde ich mir selbst gegenüber oft unbarmherzig und sehr wahrscheinlich auch anderen gegenüber, weil mir durch den anderen ich mir selbst wieder gerade bewusst werde, was ich da versteckt habe. Vieles davon geschieht gar nicht bewusst, sondern unbewusst. Wir machen uns darüber keine Gedanken. Wir reden vom blinden Fleck von uns Menschen, den jeder Mensch hat. Das ist unser Balken, dieser blinde Fleck. Es gibt Verhaltensmuster, Sichtweisen und Emotionen, die nehmen wir an uns nicht wahr, aber andere. Wohl dem Menschen, der Menschen an seiner Seite hat, die das wohlwollend begleiten. Dass diese Seiten nicht immer wieder ins Fettnäpfchen hineinführen, sondern helfen, damit wir damit umgehen können. Es gibt noch eine andere gute Möglichkeit, dem eigenen blinden Flecken auf die Spur zu kommen. Viele Menschen in Berufen, die sehr viel mit Menschen zu tun haben, nehmen Supervision in Anspruch. Entweder in Gruppen oder einzeln mit einem sogenannten Supervisor. Dort werden Situationen, die eigenen Reaktionen und Gedanken miteinander besprochen, ausgetauscht. Ein Teil von dieser Supervision ist dann auch, dass man gespiegelt bekommt, was andere an einem wahrnehmen, an Körpersprache, an Emotionen und auch so an Zwischentönen. Für mich war das in der Vergangenheit immer wieder eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich hatte vor 2 Jahren eine Gruppensupervision begonnen und am Anfang hatte ich manchmal das Gefühl, wenn jemand erzählte, alles klar, so ist die Situation, also ich würde in dem Moment das und das und so und ich weiß Bescheid. Dann stellte eine andere Person Nachfragen und es zeichnete sich ein völlig anderes Bild ab, eine andere Perspektive auf die Situation. Das machte mich zunehmend vorsichtiger in der Einschätzung all dieser beschriebenen Situationen. Und ich merkte, hey, mein Wissen ist so viel Stückwerk, wie es schon Paulus sagte. Genau das ist es, was Jesus am Herzen liegt und was er mit dem Bild vom Balken und Splitter ausdrücken möchte. Werde achtsam in deiner Beurteilung von Menschen und versuche nicht vorschnell mit deinen Lösungen ihre Probleme zu lösen und schon gar nicht sie zu verurteilen, ihnen Sünde vorzuwerfen. Bleib da erstmal ganz gut bei dir. Das ist das Leben eines Menschen. Nochmal klicken. Und das ist im besten Fall das, was ich vielleicht darüber weiß. Eher weniger. Werde achtsam in der Beurteilung von Menschen und versuche nicht mit deinen Lösungen ihre Probleme zu lösen, oder vielleicht sogar sie zu verurteilen, ihnen Sünde vorzuwerfen. Bleib bei dir, bei deinem Balken. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die wir als Christen lernen müssen. Auch wenn die Schuld von anderen manchmal noch so offensichtlich vor uns da liegt, habe ich kein Recht, mich zum Richter aufzuschwingen. Es gibt genügend Themen, Schuld und offene Fragen, mit denen ich selbst genug zu tun habe. Meine Aufgabe ist Barmherzigkeit. Wisst ihr nicht, dass Gottes überfließende Güte zur Umkehr führt? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Sollen wir dann einander gar nicht mehr korrigieren und helfen, auf einem guten Weg zu bleiben? Ganz und gar nicht. Jesus geht es um unsere Haltung dabei. Geschieht es aus einem Gefühl der moralischen Überlegenheit, indem wir richten oder verurteilen, vielleicht noch mit erhobenem Zeigefinger, dann sollen wir es lassen. Und die zweite Frage ist die der Größe des Problems. Ist es wirklich ein Problem oder liegt das Problem bei mir? Muss ich vielleicht zunächst an meinem Balken arbeiten, damit ich klarer sehen kann? Jesus macht uns bewusst, das Maß, das wir verwenden, das wird auch an uns herangelegt, bei uns verwendet werden. Und da stelle ich mir die Frage, wie möchte ich eigentlich einmal von Gott beurteilt werden? Wie möchtest du von Gott beurteilt werden? Ich brauche Gnade, ganz viel Gnade und Barmherzigkeit und Liebe und unendlich viel Geduld von Gott. Gott sei Dank ist sie uns und mir durch Jesus zugesagt. Wir feiern sie regelmäßig im Abendmahl. Jesus holt uns an seinen Tisch schon jetzt, obwohl wir den Platz nicht verdient haben. Von dieser Barmherzigkeit oder besser noch Warmherzigkeit Jesu will ich mich verändern lassen. Daran will ich mich orientieren, denn ich glaube, dass genau das das Potenzial hat, das Zusammenleben in unseren Gemeinden und auch in unserer Gesellschaft, die immer weiter auseinanderdrift, sich immer mehr, du bist dumm, du hast kein Recht und ich weiß es besser, zerstreut. Diese Barmherzigkeit hat die Kraft, uns zusammenzubringen und ganz viel im Miteinander zu verändern. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und ausgehend von dieser Aufforderung Jesu möchte ich im Gebet Raum geben, zu überlegen, wen du vielleicht in deinem Herzen jetzt freisprechen kannst, den du Vergangenheit sehr stark be- und verurteilt hast. Wen richtest du in deinem Herzen? Sprich die Person innerlich frei, gib ihr Gnade und bringe Jesus deinen Balken, wenn er dir bewusst ist. Oder bitte Jesus, dir deinen Balken zu zeigen. Jesus sagt uns ein volles, ein übervolles Maß an Gnade zu, bis an den Rand und überfließend. Ich bete jetzt. Jesus, danke, dass wir an dir und deinem Vater immer wieder diese Barmherzigkeit und Liebe sehen können, die du uns entgegenbringst. Danke, dass du gesagt hast, ich trage die Last. Alles werft auf mich, bringt es ans Kreuz. Danke, dass du so mit uns umgehst und uns nicht die Schuld vorhältst und uns damit alleine stehen lässt, sondern dass du vergibst, barmherzig, gnädig und von großer Güte bist. Herr, wir bringen dir jetzt im Stillen in unseren Herzen das, wo wir andere Menschen verurteilen, in die Schublade gesteckt haben und ihnen so die Luft zum Atmen, den Raum zum Leben nehmen. Und Jesus, ich bitte dich, zeig du mir den Balken, der da so oft vor meinem Kopf ist, der mir die Sicht versperrt, der mich unklar sehen lässt. Herr, nimm diesen Balken weg. Gib mir deine Augen der Liebe und Barmherzigkeit für meine Mitmenschen. Herr, dass wir Brücken zueinander bauen können und dass wir miteinander Leben fördern können und vor allem zusammenleben. Danke, dass du uns gnädig bist. Amen.